Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind die Themen für heute. Der Basta-Brief aus Rom. Vor 25 Jahren schrieb Papst Johannes Paul II. Den deutschen Bischöfen einen Brief und forderte sie ausdrücklich auf, in den kirchlichen Schwangerschaftskonfliktberatungen keine Beratungsscheine mehr auszustellen. Die Reformabsage vom Vatikan. Der Vatikan kritisiert und schränkt die Spielräume für Kirchenreformen ein. In einem Schreiben erteilt er dem bundesweiten Synodalen Rat, der im Kern Laien mehr Mitbestimmung einräumt, eine klare Absage. Dazu gleich ein Gespräch. Und der Provokateur, der auch diffamiert, der international bekannte Schriftsteller Michel Welbeck aus Paris, wurde wegen seiner islamkritischen Äußerungen in einem Zeitungsinterview von der französischen Moscheevereinigung verklagt. Nach der deutschen Wiedervereinigung musste zum Thema Schwangerschaftsabbruch eine gesamtdeutsche Regelung gefunden werden. Schließlich fand man einen Kompromiss aus Fristenlösung und Beratungslösung. Heißt, nach einer Pflichtberatung ist der Abbruch in den ersten 12 Wochen straffrei. Zunächst stellten auch katholische Einrichtungen den dafür nötigen Beratungsschein aus. Dann schrieb Papst Johannes Paul II. Vor 25 Jahren einen Brief. Die deutschen Bischöfe lieferten sich eine beispiellose Machtprobe mit dem Vatikan. Und der Streit endete wie immer, sagt meine Kollegin Monika Dietrich. Der Papst setzte sich durch.
Den verehrten Brüdern im Bischofsamt in Deutschland Gruß und apostolischen Segen.
Im Januar 1998 schickte Papst Johannes Paul II. Einen Brief an die deutschen Bischöfe.
Ich bin froh, dass der Papst eine einfühlsame und irgendwie partizipieren lassende Sprache wählt.
Karl Lehmann war damals Bischof von Mainz und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Die salbungsvollen Worte des Papstes konnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er die Adressaten an ihre Pflicht zum Gehorsam erinnerte. Da fühlte sich offenbar auch Bischof Lehmann angesprochen.
Gleich in den ersten 12 Zeilen steht auch drin, dass er in seiner Verantwortung als Oberster der Kirche Richtlinien erlässt.
So möchte ich gemäß meiner Verantwortung als oberster Hirte der Kirche einige Richtlinien für das künftige Verhalten in den umstrittenen Punkten geben.
Thema des Briefs war die deutsche Gesetzeslage zum Schwangerschaftsabbruch. Die war erst wenige Jahre zuvor verändert worden, weil im wiedervereinigten Deutschland 2 unterschiedliche Rechtsauffassungen in Einklang gebracht werden mussten. Im Westen hatte das sogenannte Indikationsmodell gegolten, wonach eine Abtreibung gesetzeswidrig war, außer wenn beispielsweise eine medizinische oder soziale Indikation vorlag. In der DDR hingegen gab es seit 1972 das Gesetz über die, Zitat, Unterbrechung der Schwangerschaft. Frauen konnten in den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten frei entscheiden, ob sie ein Kind bekommen wollten oder nicht. Nach erbitterten Diskussionen einigte sich der Bundestag 1995 schließlich auf einen Kompromiss. Demzufolge ist Abtreibung in Deutschland nach wie vor eine Straftat. Sie bleibt aber in den ersten 12 Schwangerschaftswochen straffrei, wenn sich die Frau zuvor in einer anerkannten Stelle beraten lässt. Und dazu gehörten auch die katholischen Beratungsstellen, etwa bei der Caritas oder beim Sozialdienst katholischer Frauen. Auch dort bekamen Frauen den Schein, um notfalls straffrei abtreiben zu dürfen. Für den Papst untragbar.
Nach gründlicher Abwägung aller Argumente kann ich mich der Auffassung nicht entziehen, dass hier eine Zweideutigkeit besteht, welche die Klarheit und Entschiedenheit des Zeugnisses der Kirche und ihrer Beratungsstellen verdunkelt.
Johannes Paul II. War ein radikaler Abtreibungsgegner. Schwangerschaftsabbruch bezeichnete der polnische Papst gelegentlich als Mord oder Hinrichtung. Grundsätzlich lehnt die römisch-katholische Kirche Abtreibung ab. Diese Haltung hatten auch die deutschen Bischöfe in der politischen Debatte immer wieder deutlich gemacht. Sie hatten jede Liberalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen kritisiert und sich für die ausführliche Pflichtberatung stark gemacht. An der nun gesetzlich vorgeschriebenen Beratung beteiligten sie sich, um katholischen Einfluss geltend zu machen, aus der Überzeugung heraus, dass in ihren eigenen Einrichtungen im katholischen Geist beraten wird und Frauen motiviert werden, nicht abzutreiben. Karl Lehmann als Chef der Bischofskonferenz gab sich selbst nach dem Brief aus Rom vom Januar 1998 noch optimistisch, daran festhalten zu können.
Wir werden der Bitte des Papstes Folge leisten. Wir werden deswegen jedoch in keiner Weise ausscheiden. Vielmehr alle im staatlichen Beratungssystem gegebenen Spielräume so weit wie möglich nutzen.
Letztlich ging es auch um die Existenz hunderter katholischer Beratungsstellen. Die würden nämlich die staatliche Finanzierung verlieren, wenn sie den gesetzlich geforderten Schein nicht mehr ausstellen dürfen. Und für den Staat ging es um die Frage, wie im ganzen Land Beratungsstellen vorgehalten werden können, wenn die katholische Kirche als wichtige Anbieterin ausfällt. Bischof Lehmann bettelte im Vatikan, erfand einen modifizierten Beratungsplan mit sogenanntem Beraterbrief. Doch es half alles nichts. 1999 kam aus Rom schließlich die unmissverständliche Anweisung, keinerlei Scheine mehr auszustellen. Es dürfte auch ein Erfolg für Josef Ratzinger gewesen sein, den damaligen Präfekten der Glaubenskongregation und späteren Papst Benedikt, der bei diesem Thema im Hintergrund die Strippen gezogen hatte. Für Bischof Lehmann war es eine Niederlage.
Wir haben das Jahr so lange gekämpft, wir haben verloren. Jetzt müssen wir aber in die Zukunft hin das Beste machen.
Allerdings war es nicht so, als hätten die Bischöfe gemeinsam für ihr Anliegen gekämpft. Im Gegenteil, sie waren zerstritten. Da waren etwa die ultrakonservativen und zumindest nach außen sittenstrengen Erzbischöfe Joachim Meissner aus Köln und Johannes Düber aus Fulda. Düber hatte den Beratungsschein als Lizenz zum Töten bezeichnet und war schon vor dem Machtwort aus Rom aus dem staatlichen Beratungssystem ausgestiegen. Große Teile der deutschen Öffentlichkeit und auch der Politik reagierten mit Empörung auf das Einknicken der Bischöfe und den Rückzug aus der Schwangerschaftskonfliktberatung. Der Schweizer Theologe und Kirchenkritiker Hans Küng brachte die Stimmungslage damals folgendermaßen auf den Punkt.
Ich wundere mich, wie die deutschen Bischöfe einen solchen UKAS aus Rom letztlich dann doch akzeptieren können, warum man da nicht einmal endlich protestiert. Wann endlich sagt ein deutscher Bischof die Wahrheit, dass dieses autokratische Regime, das uns da beinahe jede zweite Woche irgendwie einen Befehl aus Rom schickt, dass das hoffnungslos überholt ist.
Der Apostolische Stuhl weiß ganz genau, am Ende siegt seine Befehlsgewalt. Und es hat ja auch damals geklappt, im vorliegenden Fall. Ein Bischof nach dem anderen fiel ja um und stieg aus der staatlichen Beratung aus.
Norbert Lüdecke ist emeritierter Professor für Kirchenrecht an der Universität Bonn.
Die Gehorsams-DNA eines katholischen Bischofs weicht letztlich so gut wie immer der Vollmacht von oben.
Lüdecke erkennt in der Debatte über die Schwangerschaftskonfliktberatung vor 25 Jahren eine Parallele zur Gegenwart. Wie damals hofften katholische Laien auch heute wieder auf die Unterstützung ihrer Bischöfe und das Entgegenkommen des Vatikans, nämlich beim synodalen Weg. Bei diesem Gesprächsprojekt stehen katholische Grundsätze zur Debatte, Sexualmoral und Zölibat, Machtverteilung und die Rolle von Frauen in der Kirche. 2019 wurde das Reformprojekt von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also dem höchsten Gremium katholischer Laien, ins Leben gerufen. Es war auch eine Reaktion auf tausende Fälle sexueller Gewalt in der katholischen Kirche. Doch Kirchenrechtsexperte Lüdecke ist skeptisch, ob der synodale Weg etwas bewirken kann, zumal Papst Franziskus bereits deutlich gemacht hat, dass er von den deutschen Reformversuchen nichts hält.
Ich erwarte nicht, dass auch nur ein deutscher Bischof sein Amt für irgendein Anliegen des synodalen Weges riskieren wird. Laien sollten sich nicht auf Bischöfe verlassen. Deren Wertschätzungsvokabeln sind nichts wert. Im Zweifel wird ihre Loyalität fast immer dem System und ihren männerbündischen ständischen Mitbrüdern gehören.
In der Frage der Schwangerschaftskonfliktberatung allerdings haben die katholischen Laien die deutschen Bischöfe in gewisser Weise entmachtet. Denn 1999, nachdem klar war, dass katholische Beratungsstellen den notwendigen Schein nicht mehr ausstellen dürfen, gründeten Laien einen Verein, Donum Vitae, zu Deutsch Geschenk des Lebens. Donum Vitae bietet seither Schwangerschaftsberatung an, auch im Konfliktfall, auch mit Schein.
Donum Vitae berät auf Basis des christlichen Menschenbildes und sieht sich in doppelter Anwartschaft sowohl für den Schutz des menschlichen Lebens als aber auch für die Würde und das Selbstbestimmungsrecht der Frau.
Julia Seeberg ist Geschäftsführerin bei Donum Vitae. Mittlerweile berät der Verein an mehr als 200 Orten in ganz Deutschland. Zehntausende ratsuchende Menschen wenden sich jedes Jahr an Donum Vitae. Darunter auch viele Frauen, die darüber nachdenken, ihre Schwangerschaft abzubrechen.
Diese Möglichkeit im Rahmen des staatlichen Beratungssystems für den Schutz des ungeborenen Lebens, gemeinsam natürlich mit der Frau bzw. nicht gegen den Willen der Frau einzutreten, aber Perspektiven für ein Leben mit Kind zu ermöglichen, das ist es, was die Beratungsarbeit von Donum Vitae auszeichnet und was sicherlich auch stark auf die katholische Prägung zurückgeht.
Kirchenrechtlich gesehen verstößt Donum Vitae gegen die römisch-katholische Lehre. Die Bischöfe reagierten entsprechend mit einem Unvereinbarkeitsbeschluss. Wer im kirchlichen Dienst steht, durfte zunächst nicht bei Donum Vitae mitarbeiten. Dieses Diktum wurde mittlerweile abgemildert.
Mit Donum Vitae haben die deutschen Bischöfe erstmals einen Teil ihrer symbolischen und realen Macht über das Katholische verloren.
Das war Monika Dietrich über den Streit um die schwangeren Konfliktberatung, der vor 25 Jahren durch einen Brief des Papstes an die deutschen Bischöfe auf die Spitze getrieben wurde. Vor wenigen Tagen haben die deutschen Bischöfe wieder Post aus Rom bekommen. Da ging es um den synodalen Weg und wieder war es eine Zurechtweisung. Im Studio ist nun meine Kollegin Christiane Florin. Frau Florin, wozu sagt Rom diesmal Nein?
Diesmal sagt Rom Nein zum synodalen Rat.
Synodaler Rat, was hat man darunter zu verstehen? Ist das ein neues Gremium?
Ja, das ist ein geplantes Gremium. Da sollen Bischöfe und Laien gemeinsam sitzen. Das wäre also so ähnlich, wie es jetzt auf dem synodalen Weg ist, diesem Gesprächsformat zwischen Bischöfen und Laien über mögliche Reformen. Der synodale Weg endet im März dieses Jahres, also bald. Und dieses Modell des synodalen Rates soll das eben verstetigen nach dem Ende des synodalen Wegs. Und jetzt sagt Rom, genauer gesagt der Kardinalstaatssekretär, der Chef der Glaubenskongregation und der Chef der Bischofskongregation, ein solcher synodaler Rat dürfe nicht sein, weil damit das Bischofsamt beschädigt werde.
Und auch Papst Franziskus hat sich gestern zu Wort gemeldet, nicht mit einer solchen Detailkritik, sondern gleich mit einer Grundsatzkritik am synodalen Weg.
Ja, er wirft in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP, das Interview wurde gestern schon vorab bekannt, dem synodalen Weg vor, elitär zu sein. Der sei keine echte Synode. Der Papst spielt das Kirchenvolk, die einfachen Gläubigen gegen die deutschen Synodalen aus und er warnt, das ist natürlich der Klassiker, vor einer Spaltung der Kirche durch den synodalen Weg.
Ist die Kritik berechtigt, wenn der Papst von elitär spricht?
Also die Themen des synodalen Weges, Gleichberechtigung, Beteiligung von Laien, Erneuerung der Sexualmoral, die sind nicht elitär. Wenn man Umfragen glauben darf, dann wünscht sich eine Mehrheit der Mitglieder der römisch-katholischen Kirche in Deutschland da Veränderung. Was die Zusammensetzung des Synodalplenums anbetrifft, da sind unter den 230 viele Akademikerinnen und Akademiker. Aber was der Papst geflissentlich übersieht, besonders elitär, ist ja die Tatsache, dass alle Bischöfe bei diesem Plenum dabei sind. Und die sind ja nun die Herrscher in der Hierarchie. Und der Papst wiederum ist der Herrscher der Herrscher. Und dass er sich jetzt zum Anwalt der kleinen Leute macht, zum einfachen Arbeiter, wie es mal sein Vorgänger Benedikt XVI. Ausgedrückt hat, das kaschiert die wahren Machtverhältnisse. Ich meine, wenn der Papst wirklich das Kirchenvolk beteiligen wollte, dann hätte er ja die Macht, aus der römisch-katholischen Kirche eine Demokratie zu machen. Aber danach sieht es nun wirklich nicht aus.
Wie reagieren die Befürworter des synodalen Wegs auf diese harsche Kritik aus Rom, aus dem Vatikan?
Also eine Reaktion auf die Papstworte, die gestern bekannt wurden, gab es noch nicht bis heute Morgen. Aber zum Brief aus Rom hat sich der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Betzing, zitieren lassen, dass er sagt, er lasse sich nicht beirren. Auch die Vorsitzende des Zentralkomitees der Katholiken sagt das. Das ist ja mittlerweile auch zum Ritual geworden, dass aus Rom ein Nein kommt. Und die Protagonisten und Protagonistinnen des synodalen Weges beteuern, man macht weiter. Obwohl man nicht so recht weiß, wozu eigentlich, mit welchem Thema eigentlich weitermachen.
Wir blicken mal 25 Jahre zurück. Sehen Sie eine Gemeinsamkeit zur Situation von vor 25 Jahren?
Ja, damals haben sich Bischöfe, wir haben es im Beitrag gehört, Düber und Meißner an den Papst gewandt, weil sie mit dem Kurs der Bischofskonferenz nicht einverstanden waren, damals zum Thema schwangeren Konfliktbehartung. Und auch diesmal haben sich, wie wir jetzt wissen, 5 Bischöfe, darunter 4 aus Bayern und der Erzbischof von Köln, nach Rom gewandt und haben gefragt, dürfen wir da eigentlich mitmachen bei diesem synodalen Ausschuss, der zu einem synodalen Rat führt. Das ist also der Klassiker. Erwachsene Männer, die können ihr Nein nicht selbst durchsetzen, sondern wenden sich an den Heiligen Papa, damit der von ganz oben Nein sagt. Und erfahrungsgemäß klappt das auch, damals wie heute. Dahinter steht ein tiefes Misstrauen gegenüber Mehrheitsentscheidungen.
Christiane Florin, danke für die Informationen, danke fürs Gespräch. Michel Welbeck, der international bekannte französische Bestsellerautor, ist ein Provokateur, vor allem wenn er den Islam als Bedrohung inszeniert, zum Beispiel mit seinem Roman Unterwerfung. Das Buch löste eine landesweite Kontroverse aus. Bereits früher bezeichnete der Bestsellerautor den Islam als blödeste aller Religionen. Und kürzlich wurde er von einer Zeitung interviewt und da legte er nach, so heftig, dass die Union der Moscheen Frankreichs dagegen juristisch vorgehen will. Sie vermisst allerdings politische Solidarität. Mehr dazu von Susanne Krause.
Ende Dezember ist Cems-Edin Hafiz, Leiter der traditionsreichen großen Moschee in Paris, Live-Gast beim TV-News-Kanal BFM. Der Moderator zitiert Michel Houellebecq aus Onfray's Interview Ende November. Da verwendet der Schriftsteller den Begriff Français de souche, grob übersetzt Stammfranzose. Das steht heute für ein wahrer Franzose weiß christlichen Glaubens. Français de souche ist ein beliebter Kampfbegriff rechtsextremer Kreise. Das erwähnt der Moderator nicht. Houellebecq sagt im Interview, Zitat, die Bevölkerung der Stammfranzosen wünscht sich nicht, dass die Muslime sich assimilieren, sondern aufhören, sie zu beklauen und anzugreifen. Eine andere Möglichkeit ist, dass sie die Kurve kratzen. Ein frontaler Angriff auf jeden in der französischen Bevölkerung, der muslimischen Glaubens ist und Migrationshintergrund hat, stellt Cems-Edin Hafiz klar. Houellebecqs Worte sind sehr gewalttätig. Was er da macht, ist schwerwiegend. De facto stellt er zwei Gruppen einander frontal gegenüber. Die der alteingebürgerten französischen Bevölkerung und die der einheimischen Muslime, zumeist französische Staatsbürger. Folgt man Houellebecqs Logik, könnte ich nie ein wahrer Franzose sein. Denn laut ihm sind alle Muslime Mörder und Diebe, die man vertreiben muss. Er generalisiert und er macht keinerlei Unterschied zwischen islamistischen Terroristen und allen Muslimen, die in die Gesellschaft integriert sind. Das sind 95% derer, die hier leben. Auf Houellebecqs Äußerungen reagiert hatte im Land niemand, außer dem Justizminister. Éric Dupond-Moretti tweetete, sie seien skandalös. Ins TV-Studio eingeladen wurde Hafiz, weil er angekündigt hatte, im Namen der großen Moschee von Paris Klage gegen Houellebecq erheben zu wollen. Fast schien es so, als müsse er sich dafür rechtfertigen. Dass dann Houellebecq auf Drängen des französischen Oberrabbiners sich mehr oder minder entschuldigte, ließ Hafiz von einer Klage Abstand nehmen. Dafür will nun die Union der Moscheen Frankreichs, ein Marokko nahestehender Verband, den Schriftsteller vor den Kadi bringen, sagt dessen Anwältin Najwa El Haiti.
Le fondement de cette plainte, elle se base sur la loi de la presse.
Die Klage basiert auf dem Gesetz zur Pressefreiheit von 1881. Darin wird der Aufruf zu Diskriminierung, Hass und Gewalt verurteilt. Es schützt aber gleichzeitig auch die Meinungsfreiheit in fiktionalen Werken wie Romanen.
Bien sûr qu'on est tous attachés à la liberté d'expression.
Natürlich stehen wir voll und ganz hinter der Meinungsfreiheit, eine Grundfreiheit. Im Interview aber erklärt Houellebecq selbst, bei seinen Aussagen handele es sich nicht um eine Fiktion, sondern um die Realität, die er nur antizipiere. Houellebecqs Sprüche belegen, wie sehr sich der öffentliche Diskurs in den vergangenen 3 Jahrzehnten verroht habe, meint der renommierte Religionssoziologe Philippe Portier. Galt lange Zeit die jeweilige Zugehörigkeit zum kapitalistischen oder dem sozialistischen System als Glaubenssache, so sei nun die Frage nach der nationalen Identität zentral. Wer zur eigenen Nation gehöre und wer nicht? Da werden zum Beispiel Staatsangehörige muslimischen Glaubens als Außenstehende bezeichnet. Eine Denkfigur rechtsextremer Kreise, die auch in der Mitte der französischen Gesellschaft gern aufgegriffen wird, sagt Philippe Portier. Ein so wichtiger Parteivorsitzender wie Eric Ciotti, Chef der konservativen Partei Les Républicains, plädiert dafür, in der Verfassung festzuhalten, dass Frankreichs Wurzeln christlich seien. Bei diesem Diskurs, der sich in den letzten Jahrzehnten immer massiver entwickelt hat, tritt Houellebecq in seinen Romanen und Interviews als Wortführer auf.
Ses ouvrages et dans les articles qu'il publie dans la presse.
Solche Diskurse bleiben nicht folgenlos. Anwältin El Haiti, gleichfalls Mitglied des Gemeinderats von Évry-Courcouronnes, einer Kleinstadt südlich von Paris, berichtet von einem dramatischen Vorfall in einem dortigen Sozialbaughetto Anfang Januar, über den kaum ein Medium berichtet hat.
Il y a une jeune fille qui revenait de l'école, franco-marocaine.
Da kam ein junges Mädchen marokkanischer Abstammung von der Schule heim und wollte gerade in den Aufzug steigen. Das hatte ein Anwohner im Erdgeschoss, ein älterer weißer Franzose, mitbekommen. Er raste mit einer Flinte aus seiner Wohnung, schoss auf das Mädchen und verletzte es am Bein. Dennoch gelang dem Mädchen die Flucht über das Treppenhaus. Als der Täter gefasst wurde, meinte er lapidar, er könne Muslime, Araber, einfach nicht ausstehen. Zutiefst besorgt ob der Stimmung im Land zeigt sich auch Khaled Benchir, Islamforscher und einer der wichtigsten intellektuellen muslimischen Glaubens in Frankreich, sowie Präsident der Fondation de l'Islam de France, einer öffentlichen Stiftung des Islam in Frankreich. Als Reaktion auf Houellebecqs mehr als polemische jüngste Äußerungen will Benchir dort eine ganze Reihe von Konferenzen und Debatten zur Stellung der einheimischen Muslime organisieren. Ob das geeignet sei, viel Publikum anzulocken, bezweifelt Khaled Benchir selbst.
À la Fondation de l'Islam de France, on répond aux extrémistes, aux islamistes, aux salafistes, etc.
Die Stiftung setzt sich sehr ein, um die Aussagen von Extremisten, Islamisten, Salafisten zu kontern. Für die sind wir Abtrünnige, die ihre Seele verkauft hätten. Und gleichzeitig sehen wir, dass wir von der anderen Seite, also auch von der Regierung, bei solch hässlichen und schändlichen Attacken wie denen von Houellebecq keinerlei Unterstützung erhalten.
Et de l'autre côté, on voit que on est même pas soutenu.
Aus Paris, Susanne Krause. Unsere Sendung geht für heute zu Ende. Das war's von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak.